Das ist ein sehr wichtiges Thema, liebe Geschwister und Freunde. Was für ein Gott ist unser Gott? Es geht um das Wesen Gottes. Das ist wohl noch wichtiger als die eine oder andere Handlung von Gott zu erkennen. Was für ein Wesen ist er? Was für ein Gott ist unser Gott? Zu Anfang will ich die Frage einmal herumdrehen und kurz etwas darüber sagen, was für ein Gott ist er nicht. Denn da gibt es manches falsche Verständnis, da gibt es manche Karikatur von Gott. Und ich fürchte, dass auch unter Christen, ich fürchte, dass auch unter Menschen, die wirklich dem Herrn Jesus folgen wollen und ihm gehören, dass es auch in unseren Kreisen der Gläubigen, der Frommen, weithin Menschen gibt mit einem fragwürdigen Gottesbild. Was ist sein innerstes Wesen? Was für ein Gott ist er nicht? Darüber möchte ich in 4 Punkten etwas sagen. Und dann in 7 Punkten, was für ein Gott ist er? Dabei ist klar, dass ich natürlich nie und nimmer solch ein Thema ausschöpfen kann. Da könnte man unzählige Bibelworte anführen. Was für ein Gott ist? Erstens ein falsches Verständnis von Liebe Gottes, der harmlose Liebe Gott, der sogenannte Liebe Gott, zuständig für mein Wohlbefinden und vielleicht auch für Sündenvergebung. Dafür ist er zuständig, der Liebe Gott. Aber wehe, wenn dann mal im Leben nicht alles glatt läuft, wo bleibt der liebe Gott, ruft dann empört der Mensch. Das sind oft Menschen, die sich sonst nicht um Gott kümmern. Sie haben so ein falsches Bild der liebe Gott. Nein, das ist nicht biblisch, sondern biblisch ist die Spannung von Gericht und Gnade, ist die Spannung von Ernst und Güte. Aber dann gibt es ein noch ärgeres Missverständnis, das ist der Quälergott. Der Quälergott oder gar der endlose Quäler, ein ganz schlimmes Missverständnis, weit verbreitet allerdings. Ja, könnte man sagen, das steht aber doch geschrieben. Sie gehen hin in die ewige Pein, Matthäus 25. Das steht aber doch geschrieben, der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitalter der Zeitalter, Offenbarung 14. Solche Worte gibt es doch, ja. Und doch kommt es darauf an, sich diese Worte ein bisschen näher anzusehen. Ich habe das in mehreren Büchern getan, zum Beispiel Versöhnung des Alls Gottes Wille, nämlich auf die Grundbedeutung der Worte hinzuweisen für Pein und Qual. Sie gehen hin in die ewige Pein. Ja, das habe ich wohl in meiner Übersetzung, hoffe ich, ein bisschen besser übersetzt, in die Züchtigung der kommenden Weltzeit. Und die anderen gehen in das Leben der kommenden Weltzeit, Matthäus 25. Züchtigung der kommenden Weltzeit klingt schon ein bisschen anders als ewige Pein. Denn das Wort Kolasis, Kolasis Aionios, Kolasis, ich habe 3 dicke griechisch-deutsche Wörterbücher zu Hause. Eines habe ich aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft als junger 19-Jähriger mit nach Hause gebracht, Venzelos. Griechisch-deutsches Schulwörterbuch, Leipzig, 1800 sowieso. Und da sieht man in diesen Wörterbüchern, Kolasis heißt Züchtigung oder Erziehung. Und da steht sogar expressis verbis, da steht sogar Züchtigung zwecks Besserung. Züchtigung zwecks Besserung, das ist Kolasis. Und wir machen daraus eine Quälerei. Züchtigung zwecks Besserung. Und das andere Wort heißt Basanos. Qual wird es übersetzt in Offenbarung 14 zum Beispiel. Der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitalter der Zeitalter. Dann bin ich aber beim Lesen der Apokalypse, der Offenbarung, auf eine interessante Parallele gestoßen, nämlich in Offenbarung 19 steht es wohl, 18, 19, da wo der Untergang von Babylon beschrieben wird, der Rauch steigt auf ewiglich, da habe ich gedacht, das kann ja wohl wörtlich nicht zu nehmen sein. Wenn eine Stadt zerstört wird, gibt es allerdings Rauch, aber äonenlang raucht es nicht, ein paar Tage oder Wochen. Also das ist wohl so aufzufassen im Gedenken vor Gott oder seiner Engel. Da geht es in die Äonen. Könnte das auch in Offenbarung 14 so sein? Eine Frage am Rande. Jedenfalls Basanos hat auch im Profangriechisch eine durchaus nützliche Bedeutung. Der Basanos ist der Probierstein. Und Basanizo heißt an den Probierstein halten und reiben, um etwa die Qualität eines Metalls festzustellen. Echtheitsprobe. Echtheitsprobe, um etwa den Goldgehalt einer Münze festzustellen. Das ist doch was Nützliches. Kolossis und Basanos, Pein und Qual, im Profangriechisch nützliche Vorgänge, wenn auch mit Peinigung verbunden. Das tut der Münze dann schon weh, wenn es so da gerieben wird, im Bilde gesprochen. Und ein Verhör vor Gericht, Wahrheitsfindung, Echtheitsprobe kann auch schmerzlich sein, natürlich schmerzlich, peinigendes Verhör vor Gericht, aber doch verbunden mit einer nützlichen Zielsetzung. Und Sie verstehen, wenn ich sage, das kommt mir etwas komisch vor, dass Worte, die im Profangriechisch etwas Nützliches, wenn auch Schmerzhaftes, ausdrücken können, wir in der Bibel, im Buch der Liebe Gottes, wir finden darin nur noch Quälerei. Endlos, sinnlos, nutzlos. Da mache ich nicht mit. Also Gott ist weder der harmlose Liebegott, noch ist er der Quälergott. Und ihr Lieben, das ist keine nur rein theoretische Frage. Was für ein Gottesbild hast du? Eines meiner frühesten Bücher ist 1959 erschienen. Das biblische Zeugnis von der Versöhnung des Alls. Und schon da habe ich damals den Satz zitiert, der Glaube an einen grausamen, erbarmungslosen Gott schafft grausame Herzen. Das ist also nicht rein theoretisch, was für ein Gottesbild jemand hat, was für ein Gottesbild man im Islam etwa hat. Das Gottesbild prägt den Menschen und sein Tun. Der Glaube an einen grausamen, erbarmungslosen Gott schafft grausame Herzen. Deshalb ist das sehr wichtig, was für ein Bild von Gott wir haben. Das erste war ein Missverständnis der Liebe. Das zweite war ein Missverständnis der Gerichte Gottes. Das dritte ist ein Missverständnis von Heiligung, nämlich auch eine Karikatur von Gott. Der Gott, der einem Menschen nichts Gutes gönnt. Also so richtig freuen über irgendetwas Irdisches darfst du dich eigentlich schon nicht. Es gibt so eine Strömung, auch zum Teil im süddeutschen Pietismus. Das sind sehr ernste, sehr liebe Geschwister, aber sie haben schon ein schlechtes Gewissen, wenn der Sonntagsbraten so richtig gut schmeckt. Nein, hier auf Erden freuen. Neulich habe ich irgendwo das Lied singen lassen von Terstegen, Gott ist gegenwärtig, und habe gesagt, liebe Geschwister, den einen Vers lassen wir weg, den lasse ich in einer größeren Versammlung nicht singen. In einem kleinen Kreis von Asketen könnte man das ja singen, nämlich den Vers, wir entsagen willig allen Eitelkeiten aller Erden Lust und Freuden. Da habe ich so meine Fragen an den lieben Terstegen. Ich lasse auch mal in einem Buch über Terstegen, dass die Brüder ihm gesagt hätten, Gerhard, nun iss mal wieder was Gescheites, nicht immer nur deine Milchsuppe und Wassersuppe, du kommst ja ganz vom Fleisch. Also man kann es mit Askese natürlich auch übertreiben. Askese hat seinen Platz und hat seine Bedeutung und wäre gerade in der heutigen lustbetonten Zeit sehr wichtig, kann wirklich eine Hilfe sein, zeitweise, gebietsweise, hier und da und dort. Aber wir entsagen willig allen Eitelkeiten. Also da könnte man ja auf einer Freizeit eine ganze Stunde darüber nachdenken, was ist Eitelkeit und was ist noch keine. Innenarchitektur, Ausstattung des Autos, Schmuck und so weiter. Was ist Eitelkeit, was ist noch keine? Ach Geschwister, da könnte man eine Stunde debattieren. Machen wir heute nicht, machen wir heute nicht. Und wir entsagen willig allen Eitelkeiten aller Erdenlust und Freude. Da habe ich auch so meine Fragen. Ist jede Erdenfreude und jede Erdenlust schon Sünde? Nein. Was innerhalb der Ordnungen Gottes läuft, ist nicht Sünde. Das ändert nichts daran, dass ich große Hochachtung habe vor Gerhard Terstegen und viele seiner Lieder sehr, sehr liebe und schätze. Nur damit ich nicht falsch verstanden werde. Also Gott ist nicht der Gott, der einem Menschen nichts Gutes gönnt, der nur darauf schaut, dass wir keine Erdenlust haben. So nicht. Und viertens, ein falsches Verständnis der Allmacht Gottes, der Gott, der nur zulässt, Und da waren ja Brüder wie Karl Merz München und Arthur Muhl von Zürich, um nur mal diese beiden zu nennen, der Meinung, zulässt, das ist zu wenig. Er hat die Dinge in der Hand. Darüber habe ich ja wohl hier mal gesprochen unter dem Thema, kontrolliert Gott auch das Böse. Gott ist nicht der Gott, der nur zulässt. Also, das sind solche falschen Gottesbilder. Nun kommen wir zum Thema positiv. Was für ein Gott ist unser Gott? Erstens einmal von dem Gottesnamen her, der vom Alten Testament herkommt, der aber auch ins Neue Testament hinüberreicht. Er ist Yahweh, der Seiende, der immer und überall da ist, der einfach da ist, der Wirkliche, der Seiende. Yahweh begegnet nicht nur im Alten Testament, sondern wir haben Zitate im Neuen Testament. Ich habe in meiner Übersetzung dann mich bemüht, den Namen Yahweh auch im Neuen Testament stehen zu lassen, wo etwa Matthäus aus Jesaja zitiert. In jungen Jahren habe ich mal ein Buch herausgegeben im Paulus Verlag, die Namen der Bibel und ihre Bedeutung im Deutschen. Ich denke, das Buch ist immer noch lieferbar. Aber für mich ist das so ferne, ferne, ferne Vergangenheit, Ende der 50er Jahre, dass ich es auf keinen Büchertisch mehr mitnehme. Das ist für mich ferne Vergangenheit. Aber das Buch gibt es noch. Die Namen der Bibel und ihre Bedeutung im Deutschen. Da habe ich auch einen Namenforscher namens Eberhard Nestle zu Wort kommen lassen über 2. Mose 3, Vers 14. Ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Und das hängt mit dem Namen Yahweh, der Seiende, zusammen. Der Seiende, das ist eine Namensbedeutung, die sagt uns immer, hat uns immer etwas zu sagen. Wäre er der Gott des Frühlings, was machten wir im Herbst? Wäre er der Gott des Krieges, was machten wir in Friedenszeiten? Aber ein Gott, der sagt, ich bin, da kannst du immer etwas damit anfangen, bei Tag und bei Nacht, in jeder Lage. Ich bin da, ich bin immer und überall da. Der Sinn ist nach dem Namenforscher Nestle, das, was ich euch sein werde, was ich verheißen habe und was ihr erwartet, als das will ich mich sicherlich erweisen. Diese Unbestimmtheit ist unvermeidlich, denn keine Worte können zusammenfassen, was Gott seinem Volke sein wird in ihren immer wechselnden Bedürfnissen. Die Allgenügendheit Jahwes ist weiter als der weiteste Glaube. Ein sehr schöner Satz, der gefällt mir. Die Allgenügendheit Jahwes ist weiter als der weiteste Glaube. Was immer der Mensch bedürfen kann von seinem Gott, er will es sein. Er will sich erweisen in Wundern, die größer sind, als man sie ausdenken oder der Prophet vorhersagen kann. So bezeichnet der Name, ich werde es sein, zugleich Gottes Bundestreue und den unerschöpflichen Reichtum und die Allgenügendheit des Vorsehungswirkens dessen, der wunderbare Dinge tut, die wir nicht erwarten. Jesaja 64, 2 und 3, soweit Eberhard Nestle. Yahweh, manche sagen Jehova mit anderer Vokalisation. Ich bin da, ich bin immer und überall da. Ich bin und werde sein. Ich bin unwandelbar. Was ich gesagt habe, werde ich sein und tun. Zweitens, was für ein Gott ist unser Gott? Er wird im Neuen Testament 10-mal genannt, der Pantokrator, der Allmächtige oder der Allherrscher. Also das klingt auch nicht nach einem Gott, der nur so zulässt, der die Dinge nun mal halt so laufen lässt. Ich habe euch Geschöpfe ja zwar gewarnt, aber wenn ihr nicht hört, dann müsst ihr selber sehen, da kann ich dann auch nichts dazu tun. So nicht, er hat die Dinge in der Hand, auch bei schlimmen Entwicklungen. 10-mal im Neuen Testament Pantokrator. Ich hatte mal eine Landkarte von Griechenland in der Hand. Das war meine längste Autofahrt seinerzeit, Stuttgart-Thessalonich, liegt aber schon viele Jahre zurück, in den 70er Jahren. Und als ich eine Landkarte von Griechenland vor mir sah, da weiß ich noch, da fand ich einen Berg. Der Berg hieß Pantokrator. Ich dachte, von dem Berg muss man rundherum eine schöne Aussicht haben. Alles beherrschend in seiner Umgebung. Gott ist der wahre Pantokrator. Es steht 9-mal in der Offenbarung. und einmal bei Paulus in einem Zitat aus dem Alten Testament, 2. Korinther 6, Vers 18. Und ansonsten kommt es häufig in den Lobgesängen, Lobpreisungen in der Offenbarung vor, der Allherrscher. Ich will nur drei Stellen davon jetzt lesen, gleich im Anfang, Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Pantokrator, der Allherrscher. Oder Offenbarung 4, Vers 8, diese Szene aus dem Himmel. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott, Pantokrator, der war und der ist und der kommt. Und dann noch in Kapitel 11, Vers 17, Offenbarung 11, wo ja beim Erschallen der siebten Posaune die Machtübernahme Jesu Christi erfolgt. Zunächst vom Himmel her und dann wird der Satan gestürzt auf die Erde im folgenden Kapitel 12. Und angesichts dieses Vorganges heißt es dann Offenbarung 11, 17, die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr Gott, Pantokrator, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Auf diesen Zeitpunkt freuen wir uns. Wir freuen uns nicht nur auf die Entrückung der Gemeinde. Ich denke, dass wir uns freuen. Die Auferstehung der Toten und die Verwandlung der Lebenden, die Auferstehung der Toten in Christo zuerst, das Offenbarwerden vor dem Richterstuhl und dadurch das Bereitwerden und Fähigwerden, dass Gott sich mit seiner Gemeinde sehen lassen kann, sie ihre Zukunftsaufgaben antreten kann. Ich freue mich auch über dieses Ereignis bei der siebten Posaune, Machtübernahme Jesu Christi. Pantokrator. Erstens Jahwe, zweitens Pantokrator, drittens Gott ist König. Das ist natürlich auch ein wichtiger Wesenszug, der zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, Altes und Neues Testament. Er ist König und zwar vor allem in und durch Jesus Christus. Und wenn wir dann Psalm 2 aufschlagen, Psalm 2, Vers 6, da kann Gott ja wirklich nur lachen und spotten, wenn die Erdenherrscher denken, ihr Reich, das sei unvergänglich, so wie der Hitler ein tausendjähriges Reich schaffen wollte. Da kann Gott ja nichts anderes als spotten, das kann er unmöglich ernst nehmen. Ehe ihr Menschlein überhaupt schon da wart, ehe auch nur der erste von euch in Erscheinung trat, ehe die Schöpfung überhaupt geschaffen wurde, vor 1. Mose 1, Vers 1, längst davor, war der Vater mit dem Sohn zusammen. Und dann heißt es also, Psalm 2, Vers 6, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berge. Das sind Dinge, die wurden zwischen Vater und Sohn abgesprochen vor Grundlegung der Welt. Die Königsherrschaft Gottes vollzieht sich auf verschiedenen Ebenen, zu verschiedenen Zeiten. Da gab es Jahwes Theokratie über Israel. Demokratie heißt bekanntlich Volksherrschaft. Theokratie heißt Gottesherrschaft. Und es gab eine solche zunächst über Israel. Gott war König und er setzte dann auch seine Richter oder Richterinnen ein über Israel. Aber als der Samuel alt geworden war und seine Söhne nicht auf seinen Wegen wandelten, da sagte das Volk, jetzt möchten wir mal einen König haben, wie alle anderen Völker auch. 1. Samuel 8, Vers 5 und Vers 7. Das ist ja bis auf den heutigen Tag die große Gefahr und Versuchung für Israel. Wir wollen sein wie alle Völker. Wir wollen nichts Besonderes sein. Wir wollen nicht auserwählt sein. Das bringt uns ja nur Unheil. So konnte man es schon von Juden hören. Wir wollen sein wie alle Nationen. Nein, sagt Gott, ihr sollt eben nicht sein wie alle anderen. Mit euch habe ich was Besonderes vor. Muster und Modell für die Völkerwelt sollt ihr werden. 1. Samuel 8. Nun setze doch einen König über uns ein, Samuel, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Und das Wort war übel in den Augen Samuels. Jahwe sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Es gibt törichte Wünsche und törichte Gebete. Manchmal geht Gott sogar auf die Torheit seiner Geschöpfe ein und sagt, wenn ihr das unbedingt wollt, nun gut, dann seht mal, wohin das führt. In anderen Fällen erhört Gott törichte Gebete, Gott sei Dank, nicht. Und Adolf Heller hat gedichtet, wenn Gott all das gegeben hätte, was wir erflehten, heiß und bang, es wäre eine schwere Kette, wohl unser ganzes Leben lang. Bist du auch schon dankbar gewesen für nicht erhörte Gebete, weil du rückblickend dachtest, wie töricht und dumm von mir. Gut, oh Gott, vielen Dank, dass du das, was ich so heiß erflehte, nicht hast kommen lassen. Aber hier in diesem Fall sagt Gott, nun also gut, ihr wollt einen König haben wie alle Völker, nun gut. Aber eines sage ich euch, bis jetzt hattet ihr einen König, der hat gegeben, gegeben, gegeben. Wenn ihr einen König wollt wie alle Völker, der nimmt und nimmt und nimmt. Das kann man nachlesen in 1. Samuel 8. Eure Söhne wird er nehmen, eure Töchter wird er nehmen, Weinberge, Olivengarten nehmen, den Zehnten wird er nehmen, die Esel wird er nehmen, von den Schafen wird er den Zehnten nehmen, nehmen, nehmen. Ist das vielleicht heute auch noch so, dass der Staat nehmen, nehmen, nehmen will? Gut, sagt Gott, wenn ihr das lieber habt, bitte schön. Und sie bekamen den Saul. Gott wird natürlich in der Zukunft sich in wunderbarer Weise als König erweisen. Jesaja 32, Vers 1. Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren und die Obersten, sie werden nach Recht herrschen. Oder Jesaja 33, Vers 17. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit, sehen werden sie ein weithin offenes Land. Und in dem Vaterunser heißt es bekanntlich, dein Königreich komme. Wenn ich mal in der großen Kirche bin und das Vaterunser so mitmurmle, dann sage ich immer still vor mich hin, nicht dein Reich komme, dein Königreich komme. Denn so gehört es eigentlich wirklich übersetzt, dein Königreich komme. Die Basileia ist die Königsherrschaft. Das Wort König, Basileus, steckt ja da drin. Und das bedeutet, dass das Königreich Gottes heute noch nicht da ist. Wohl über unsere Herzen, wohl übt er Herrschaft aus über die, die ihm gehören, aber weltweit auf dieser Erde nicht. Das brauche ich ja wohl nicht näher begründen. Pilatus fragte den Herrn, bist du der Judenkönig? Ich meine immer, in dieser Frage des Pilatus, da schwingt so etwas der Spott mit, spöttisch und höhnisch. Du Elendsgestalt, du Jammergestalt, du willst der König sein, da kann ich ja nur lachen. Und dann sagte Pilatus, der ist doch keine Bedrohung für das römische Weltreich, das soll König sein, der soll Rom bedrohen, ich finde keine Schuld an ihm. Umso größer war aber die Schuld des Pilatus, dass er dann trotzdem ihn zur Kreuzigung überliefert hat. Geistlich sind wir hineinversetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, Kolosser 1, Vers 13. Und die Offenbarung des Johannes zeigt uns dann, die Offenbarung Jesu Christi, das letzte Bibelbuch, die Schritte und Etappen, die zum Reichsbeginn führen. Das betrifft die Königsherrschaft Jesu. Abgesehen davon gibt es eine immerwährende Königsherrschaft des Vaters. Er ist der König der Äonen. 1. Timotheus 1, Vers 17. Erstens Jahwe, zweitens Pantokrator, drittens König. Und nun ein viertes. Gott ist wesentlich Vater. Vater ist kein Beruf wie alle anderen. Manche Leute haben heute mehrere Jobs und da kann man nicht sagen, ich bin Kellnerin, ich bin aber auch Schreibkraft da in dem Büro ein paar Stunden und ich bin Mutter und ich bin das und ich bin das. Und ein Mann kann nicht sagen, ich bin das und das und bin nebenbei auch noch Vater. Das ist kein Beruf, den man mal nimmt und hängt ihn wieder an den Nagel. Ich hatte einen lieben Onkel, längst verstorben, Ringelheim am Harz, gehört zu Salzgitter. Der hatte einen schönen Hof als Landwirt. Er ging aber auch auf die Jagd, er war auch Jäger, er war aber auch Organist. In Ringelheim am Harz konnte ich ihm dann mal zuhören, wenn er samstagsabends schon mal probte für den Sonntag. Und es wäre komisch gewesen, wenn mein Onkel gesagt hätte, was sind Sie eigentlich von Beruf? Ja, ich bin Landwirt, ich bin Jäger, ich bin Vater und ich bin Organist. Vater, das passt da nicht hier hinein in die Reihe der Berufsbezeichnungen. Vater, Mutter sein, wenn man es ist, dann ist man es. Da gibt es dann nicht ein Aufhören. Also Vater hat eine ganz besondere Qualität und das hat sich ja wohl zu uns allen herumgesprochen, dass da gerade der wesentliche Unterschied liegt zum Islam und zu Allah. Allah ist nicht Vater, will nicht Vater sein, kann nicht Vater sein. Das ist der ganz fundamentale Unterschied, der es jedem Kirchenführer, Politiker doch verboten sein lassen sollte, zu sagen, wir haben alle einen Gott, das ist doch töricht. Und wenn ich das sage, ist das kein Schimpfen oder Verachten von Moslems, hat mit Verachtung gar nichts zu tun. Aber es hat etwas mit der Wahrheit zu tun. In der Bibel ist die Vaterschaft Gottes ganz wesentlich. Und was mich besonders freut, wenn ich die Heilsgeschichte insgesamt betrachte, am Anfang und am Ende stehen Vater und Sohn. Das kann man biblisch beweisen. Am Anfang und am Ende der Heilsgeschichte Gottes stehen Vater und Sohn. Im Unterschied zu unseren Physikern und Astrophysikern und Kosmologen. Ich habe mich ja mal einige Jahre beschäftigt mit Urknall und Schöpfergott. Gab es mal ein Buch, ist aber schon länger vergriffen. In den Jahren 1986 bis 90 habe ich da etliche Bücher über Sternsysteme, Galaxien und was es da alles gibt studiert. Ja, wenn man die Physiker fragt, Urknall, heißer oder kalter oder gar keiner, was war denn am Anfang eigentlich? Ja, Materie, die hat so durch Zufall sich entwickelt und der Zufall gab sich mit der Zeit selber Ordnungen und Regeln, so. Und das sind die heutigen Naturgesetze. Das All kommt aus dem Nichts, schreiben manche gelehrte Professoren dieser Welt. Aber dann hantiert man mit einem gewissen Etikettenschwindel, denn das Nichts, das wird dann doch so ein bisschen anders noch gedeutet als minimale, kleinste Dichteschwankungen. Aha, aber eine Dichteschwankung ist nicht einfach nichts. Also da macht man Etikettenschwindel, nur um seine Theorien aufrechtzuerhalten, dass es auch ohne Gott geht, aus dem Nichts, aus dem Zufall. Und am Ende, wie geht es am Ende weiter mit dem Weltall? Ja, das expandiert ja angeblich immer weiter und immer schneller. Je ferner es von uns ist, expandiert es umso schneller. Und dann könnte es ja sein, dass es auch mal sich wieder verlangsamt. Auf die Expansion des Weltalls könnte nach Jahrmilliarden eine Kontraktion folgen. Vielleicht läuft die Zeit dann wieder rückwärts. Vielleicht sitzen wir dann hier wieder zusammen. Und dann geht es wieder rückwärts bis zu einem singulären kleinen Punkt. Ja, es könnte ja wie bei einer Ziehharmonika sein. Das pulsierende Weltall, Expansion, Kontraktion, vielleicht unendliche Male. Ach, was sich die Leute da alles zusammen denken und ahnen und meinen und forschen. Das ist ein, wie ehrliche Physiker auch zugeben, sehr fragwürdiger Boden. Anders die Schrift, da haben wir es nicht mit Materie und Dichteschwankungen und Galaxien und Klumpen und Expansion zu tun. Wir haben es zu tun mit Vater und Sohn. Am Anfang und am Ende. Ich komme nochmal zurück auf Psalm 2. Dort habe ich den 6. Vers gelesen. Jetzt lese ich Vers 7 aus Psalm 2. Lasst mich die Anordnung Jahwes bekannt geben. Und der hier redet, ist der Herr Jesus, der uns hier verrät, was der Vater zu ihm gesagt hat, vor Grundlegung der Welt. Lass mich die Anordnung Jahwes des Ewigseienden bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen: Beni Atta, Sohn meiner du, ich habe dich heute gezeugt. Dass hier wirklich der Vater zum Sohne redet, das bestätigt uns der Hebräerbrief, Hebräer 1, Vers 5. Zu welchem der Engel hat der Vater je so etwas gesagt? Aber das hat er zum Sohne gesagt: Beni Atta, Sohn meiner du, ich habe dich heute gezeugt und du brauchst zu gegebener Zeit mich nur daran zu erinnern. Ich sage dir heute schon, du sollst der König sein über die ganze Welt. Am Anfang der Heilsgeschichte geht es ganz persönlich zu Vater und Sohn. Und am Ende der Heilsgeschichte geht es wiederum ganz persönlich zu Vater und Sohn. 1. Korinther 15, 27, 28. Über diese Verse könnte man manches sagen, aber ich will jetzt nur darauf hinweisen: Vater und Sohn. Denn alles, das All, hat der Vater seinen Christi Füßen untergeordnet. Wenn es aber heißt, dass das All untergeordnet sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm das All untergeordnet hat. Wenn ihm aber das All untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All untergeordnet hat, damit Gott alles in allem sei. Das will ich nicht weiter auslegen, sondern wir stellen nur fest, am Ende wieder Vater und Sohn. Und das ist doch ein sehr tröstlicher Gedanke, auch im Blick auf all die Fragen, die wir haben, im Blick auf die Welt, auf all die Not, das Elend. Am Anfang und am Ende steht Vater und Sohn. Alles ist eingerahmt, Vater und Sohn. Und als der Herr Jesus auf Erden lehrte, da hat er bekanntlich vom himmlischen Vater gesprochen, schon in der Bergpredigt, vom Alten Testament herkommend, wo Gott nicht sehr oft, aber doch einige Male auch schon als der Vater bezeichnet wird, auch schon bei Jesaja. Und Israel ist ja Gottes erstgeborener Sohn in der Völkerwelt, nach 2. Mose 4, 22. Aber der Herr Jesus hat dann diesen Vaterbegriff vertieft, verinnerlicht. Nicht nur völkische Sohnschaft, sondern es geht dann über in die persönliche Kindschaft und Sohnschaft, was dann Paulus weiterführt, etwa in Römer 8. Sind wir Kinder, so auch Erben, Kindschaft, Sohnschaft. Und wie wunderbar hat es der Herr Jesus dargestellt in dem einzigartigen hohepriesterlichen Gebet, die Vater-Sohn-Beziehung. Hier dürfen wir wirklich dem Vater und dem Sohn ins Herz sehen, welche innige Beziehung da besteht. Und das Wunderbare ist, wenn wir dieses hohepriesterliche Gebet genau lesen, 7-mal kommt da der Begriff gleich wie. Ich habe es fettdrucken lassen in meiner Übersetzung, damit es auch ins Auge fällt. Das gleich wie des Einsseins, das gleich wie des Ursprungs, das gleich wie der Sendung, das gleich wie der Liebe und so weiter. Wir dürfen in diese innige Beziehung mit hineinkommen, sodass Karl Geyer in einem Liede am Schluss gedichtet hat: und spüre selig jene Triebe, die zwischen Sohn und Vater sind. Und spüre selig jene Triebe, die zwischen Sohn und Vater sind. Das war dem Bruder Karl Geyer ein wichtiges Anliegen. Er hat mal gesagt, je älter ich werde, er erreichte ja kein hohes Alter, nur 62, der herzkranke Lehrer im Ruhestand, der einen Verlag gründete. Er sagte, je älter ich werde, da interessiert mich nicht diese Streitfrage, jene Streitfrage. Herr, mach mich völlig eins mit dir, um das geht's. Das ist die Hauptsache. Und die Hauptsache sollte die Hauptsache sein, auch bei uns. Gott ist Vater, das war der 4. Punkt. Beim 5. Punkt habe ich mir hingeschrieben, fasse dich kurz, sonst bleibe ich da eine Stunde lang hängen, aber ich möchte ja noch anderes bezeugen. Und als Punkt 5 habe ich mehrere Dinge zusammengefasst, die auch etwas mit dem Wesen Gottes zu tun haben. Er ist Retter, Richter, Hirte, Haupt. Er ist Retter, Richter, Hirte, Haupt. Er ist der Retter des Sünders. Das ist seine Lieblingsbeschäftigung sozusagen. Der Sünder braucht Rettung, nicht nur Information. Er ist aber auch ein Richter. Er ist ein zurechtbringender Richter. Hinter all seinem Richten steht die Liebe, die zurechtbringen will. Er ist auch der Hirte, der gute Hirte, Johannes 10 oder Hesekiel 34. Und er ist das Haupt, Haupt des Leibes der Gemeinde, Haupt aller Fürstentümer. Darüber könnte man einen ganzen Bibelkurs halten. Deshalb habe ich mir hingeschrieben, fasse dich kurz, gehe weiter. Punkt 6. Er ist ein Gott, der die Toten auferweckt. Das ist ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt. Dass Gott Tote auferweckt, das ist nicht so eine Nebensache, sondern ganz typisch kennzeichnend. Er ist der, der das Leben gibt und der es auch wiedergibt, der es wiederherstellt. Die Auferweckung Jesu Christi aus den Toten ist ja im Neuen Testament eine zentrale Botschaft. Am Ende der vier Evangelien, am Ende jedes Evangeliums und dann vor allen Dingen in der Apostelgeschichte mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab vom Auferstandenen. Wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Es war kein Gespenst oder Traumgebilde. Also dann, ja, durch die Paulusbriefe immer wieder hindurch, lesen wir nur Römer 8, Vers 11, wie Paulus betont, immer darauf hinweist. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Paulus hätte das ja viel einfacher schreiben können. Er hätte ja schreiben können, der Geist Gottes. Nein, der Geist dessen, der Jesus auferweckt hat. Und noch einmal, er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und denken wir an das Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, wie stark es Paulus betont und die Konsequenzen, wenn es nicht so wäre, und die Folgerungen für die ganze Menschheit, ganz gewaltig. Gott ist ein Gott, der die Toten auferweckt. Ihm leben sie alle, steht mal in Lukas 20. Auch die Gestorbenen, Abraham, Isaak, Jakob, der Herr Jesus zieht da eine eigenartige Schlussfolgerung. Gott nennt sich den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das ist für den Herrn Jesus ein Beweis, dass diese Persönlichkeiten leben. Denn er ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Das steht ja in verschiedenen Evangelien bei den Synoptikern, als die Sadduzäer den Herrn Jesus da versuchen. Und da weist er darauf hin, er ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Im letzten Moment wurde dem Herrn Schumacher klar, halte mal, hier musst du noch eine Änderung machen bei deiner Übersetzung. Man kann grammatisch auch übersetzen, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden. Aber das könnte man ja missverstehen. Also für die Toten ist er nicht da, nur für die Lebenden ist er da. Halte mal, das musst du anders übersetzen. Er ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihm leben sie alle, für ihn sind sie alle lebendig. So, jetzt komme ich zum 7. Punkt, um da noch ein bisschen ausführlicher zu verweilen. Der 7. Punkt ist ein Dreiklang, für den sich Bruder Karl Geyer sehr interessiert hat. Er hat ganze Gedichte darüber gemacht, Lieder in Lobgesänge der Gemeinde. Gott ist Geist und Licht und Liebe, das Wesen Gottes, ganz wesentlich. Gott ist Geist, Johannes 4, Vers 24. Gott ist Licht, 1. Johannesbrief, 1, Vers 5. Gott ist Liebe, steht sogar zweimal. Wir hörten es vorhin, 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16. Johannes ist der, ja, ich hätte fast gesagt, der Terstegen unter den biblischen Schreibern, der, der immer ins Innere des Wesens hineinhorcht. O Gott, o Geist, o Licht des Lebens, ich fühl's, du bist, ich muss dich haben, diese wunderbaren Terstegen-Lieder, auch wenn ich einen einzigen Vers nicht so immer mag, aber alle anderen mag ich sehr. Er ist so der Terstegen, der nach dem inneren Wesen fragt, dieser Johannes. Deshalb finden wir in seinem Johannesevangelium und in seinem Brief diese drei Aussagen, Gott ist Geist und Licht und Liebe. Und Bruder Geyer hat darauf hingewiesen, dass deshalb auch stark betont wird, Wandel im Geist, Wandel im Licht, Wandel in der Liebe. das entspricht seinem Wesen. Und Buddha Gaya hat auch darauf hingewiesen, dass es drei besonders schwere Sündenarten gibt, nämlich Sünde wider den Heiligen Geist im Sinne von Lästerung des Geistes. Bewusster, eiskalter Ablehnung ist gemeint, nicht das Betrüben des Geistes, das leider häufig vorkommt, das uns aber nicht vom Herrn trennt und trennen muss, sondern die eiskalte Ablehnung. Die Lästerung des Geistes, dann die Sünde wider empfangenes Licht, vorsätzliches Sündigen, wo der Hebräerbrief doch sehr ernst davor warnt, und die Sünde gegen die Liebe, wo ja auch Johannes sehr ernst in 1. Johannes 2 und 4 Aussagen darüber macht, wer seinen Bruder hasst, ja, da entsteht Todeswesen. Da kommst du innerlich nicht weiter. Gott ist Geist und Licht und Liebe. Gott ist Geist, Johannes 4,24, im Gespräch Jesu mit der Samariterin, wo er sagte, es kommt im Grunde nicht so sehr darauf an, wo ihr Gott anbetet, wo wir ihn anbeten, sondern wie wir ihn anbeten. Gott ist Geist und deshalb müssen wir ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Solche Anbeter sucht er, ob das der Berg Gerizim ist oder Jerusalem, das ist zweitrangig, erstrangig ist. Wie beten wir? In Geist und in Wahrheit. Dann, Gott ist Licht. Gehen wir in den 1. Johannesbrief, 1, Vers 5. Eine sehr wichtige Stelle, meine ich. 1. Johannes 1, Vers 5. Was für ein Gott ist unser Gott? Wie viel Finsternis gibt es vielleicht in seinem Wesen? Diese Frage wird uns hier beantwortet. Hätte fast gesagt, bis auf die 10. Stelle hinter dem Komma, wie viel Licht ist, wie viel Finsternis ist in Gott. 1. Johannes 1, Vers 5. Es gab nämlich zu allen Zeiten schon irre Lehrer von Zarathustra bis Markion, am Anfang der Kirchengeschichte Markion, die haben gesagt, Gott, das ist ein zwiespältiges Wesen, in dem Licht und Finsternis miteinander ringen, oder vielleicht haben wir es auch mit zwei Göttern zu tun. Demgegenüber schreibt Johannes, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, Gott ist Licht und überhaupt keine Finsternis ist in ihm. Gar keine Finsternis, nichts Böses, Hinterhältiges. Mit Recht sagen wir ja, er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Das hat Konsequenzen. Gott ist Licht und überhaupt keine Finsternis in ihm. Das hat Konsequenzen. Das hat zum Beispiel Konsequenzen im Blick auf 1. Mose 1, Vers 1. Das hat Konsequenzen im Blick auf die Urschöpfung. Wenn Gott nur Licht ist, dann war auch die Urschöpfung, die aus ihm kam, nur Licht. Gott gab aber den Weg frei für die Möglichkeit des Falles, weil er Geschöpfe geschaffen hat, mit einer gewissen freien Entscheidungsmöglichkeit. Wir haben eine begrenzte Wahlfreiheit, Entscheidungsfreiheit. Die haben wir. Da hat mir doch wahrhaftig jemand einen Brief geschrieben wegen meiner Übersetzung. Ich habe Ihre Übersetzung gekauft und bin doch sehr enttäuscht. Sie haben da in mehreren Anmerkungen einen Eigenanteil des Geschöpfes bei seinem Weg, bei seinem inneren Weg der Rettung, haben Sie einen Eigenanteil des Geschöpfes. So. Gibt es eigentlich Ermahnungen? Und dieser Mann, der schrieb auch noch in seinem Brief, ja, das Geschöpf kann eine Schuld haben, aber keine Verantwortung. Wir haben keine Verantwortung. So. Seit wann kann man die Begriffe Schuld und Verantwortung in dieser Weise trennen, dass man sagt, wir werden schuldig, aber Verantwortung haben wir keine. Verantwortung hat nur Gott. Hitler kann man also nie zur Verantwortung ziehen. Und eine Vergeltung, kommt nicht das Wort Vergeltung nach Werken vor in der Bibel? Also das ist eine schlimme Irrlehre. Und das nennt der Mann, Sie haben einen Eigenanteil. Nein. Nur Gott kommt aller Ruhm zu. Und wenn wir uns richtig entscheiden, dann ist es seine Gnade, dass wir das tun dürfen. Nur ihm gebührt aller Ruhm. Aber wir haben nun mal einen Spielraum von Entscheidung und Verantwortung und können deswegen zur Rechenschaft gezogen werden. Und deshalb gibt es auch einen Richterstuhl des Christus für die Gemeinde. Anders könnte Gott nie seine Gemeinde, sich mit der Gemeinde vor der Schöpfung blicken lassen. Also hier müssen wir aufpassen. Gott ist Licht, das hat Konsequenzen. Und wenn wir da in 1. Johannes 1 weiterlesen, was kommt da nach dem 5. Vers? Die Verse 6, 7, 8, 9, 10, die fangen allesamt an mit wenn, 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 wenn. Wenn du nun sagst, mit dem Gott habe ich Gemeinschaft und wandelst in der Finsternis, dann bist du ein Lügner. Das ist dann eine Lebenslüge, auch wenn du mit dem Munde nicht lügst. Gott ist Geist und Licht und Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16. Wir brauchen nur immer das Doppelte zu nehmen, als wollte es uns Gott leicht machen, wenn wir im Alter vielleicht vergesslich werden und denken, es steht doch irgendwo, wo steht es denn eigentlich? Oh, ich hätte gern die Stelle, ich habe es vergessen. 1. Johannes 4, Vers 8 und Vers 16. Gott ist Liebe. Darüber hat ja Bruder Karl Geyer ein wertvolles kleines Heft geschrieben, die Kraft der Liebe. Die Kraft der Liebe. Da hat er gezeigt, dass diese Liebe hart sein kann, zielstrebig ist, immer das höchste Ziel im Auge hat und deshalb auch vor schweren Führungen um des Zieles willen nicht zurückscheut. Gott ist Liebe. Ich hatte darüber mal eine Bibelstunde vor Jahren. Ob ich sie in Weidenau schon mal hatte, weiß ich jetzt nicht. Gott ist Liebe, stimmt das? Und in dieser Bibelstunde habe ich am Schluss ein kleines Experiment gemacht, das können wir jetzt auch noch geschwind machen. Gott ist Liebe. Gott ist gleich Liebe. Wenn das wirklich stimmt, dann dürfte ich ja überall, wo in der Bibel steht Gott, könnte ich das Wort Liebe einsetzen. Also Gott macht dies, Gott macht jenes, die Liebe macht dies und jenes. Na, machen wir mal die Probe. Also nicht durch die ganze Bibel, sonst sind wir in 8 Tagen noch nicht fertig, sondern ein paar Stellen nehme ich heraus aus dem Anfang der Bibel, aus dem 1. Buch Mose. Für Gott wollen wir mal einsetzen die Liebe. Und dann wollen wir mal sehen, ob das stimmt, ob man das so bejahen kann. Oder stimmt es am Ende doch nicht? 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang schuf die Liebe die Himmel und die Erde. Könnte das so stimmen? Ja, das könnte so sein. Das ist sogar so, das wissen wir hundertprozentig. Ja, und dann schuf Gott ja die verschiedenen Wesen und er schuf den Menschen und er segnete den Menschen. Gott segnete sie, die Liebe segnete sie. Ja, das können wir bejahen. Aber dann gibt Gott auch Gebote. Das sollst du tun und das sollst du nicht tun. Greife nicht zu dieser Frucht von diesem Baum. Kann das auch die Liebe, Gebote und Grenzen setzen? Ja, das kann die Liebe. Und als dann die Menschheit ungehorsam war, dann hat er sie sogar hinausgetrieben. Oh, das wird dann schon schwieriger mit der Liebe. Und nun kommen dann ganz schwierige Sachen. Ihr Lieben, wir müssen nicht erst in die Zeitung gucken oder die Nachrichtensendungen anschauen in der heutigen schwierigen, gesetzlosen Zeit, um uns schwer zu tun mit der Frage nach der Liebe Gottes. Oder denken wir an die vielen Krankheiten. Man könnte sich da schon schwer tun, wie manche Leute leiden. Wo ist die Liebe Gottes? Aber nur wer oberflächlich denkt, fragt so. Sonst lassen wir diese Frage lieber und vertrauen einfach dem Vater, auch wenn das nicht immer leicht ist. Ich sage, wir müssen da nicht erst in unser Leben und das, was manche erleiden und was in der Völkerwelt passiert und Bagdad und da und da und da, Hiroshima, Nagasaki, wir müssen nicht erst an diese schrecklichen Dinge denken, um in eine innere Klemme zu kommen. Kann Gott die Liebe sein? Diese Frage kommt uns in der Bibel selber, schon. Haben wir ja solche harten Wege und Gerichte. Ich erinnere an ein Wassergericht und an ein Feuergericht. Wassergericht, Sintflut, 1. Mose 6 bis 8. Und da kommen sie, gehen sie alle unter und 8 Menschen bleiben übrig. Hat das was mit der Liebe zu tun? Das kann doch die Liebe nicht. Da kommen sie alle um, fertig, aus. Und dann 1. Mose 19, Sodom und Gomorra, Feuergericht. Wir werden erinnert an die Terrorbombenangriffe auf deutsche Städte wie Wuppertal und Hamburg im Zweiten Weltkrieg 1943. Und hat das was mit Liebe zu tun, da verbrennen sie, die einen ertrinken, die anderen verbrennen. Und der oberflächliche Bibelleser, der denkt dann, naja, wenn wir so den Sintflutbericht lesen, dann denken wir oberflächlicherweise, naja, alles aus, das war's dann. Und Sodom und Gomorra, naja, sie haben ihre gerechte Strafe, sie sind verbrannt, aus, fertig, Punkt. Ihr Lieben, ich kann auch nicht diese schwierigen Fragen, diese bedrängenden Fragen, sei es in der Bibel, sei es im Völkerleben, sei es im eigenen Leben, wie reimt sich das mit Gottes Liebe, ich kann das nicht in einer Weise erklären, die uns alle voll befriedigt. Ah ja, ist ja gut. Da bleiben Fragen, da bleiben Schmerzen. Aber ich darf doch gerade an diesen beiden Punkten klar machen, Wassergericht und Feuergericht, es ist nicht alles aus, es geht weiter. Und gerade an diesen beiden Punkten, Wassergericht der Sintflut und Feuergericht Sodom und Gomorra, da wird in der Bibel sehr fein deutlich, das ist nicht das Ende. Diese Gerichte sind nur ein Durchgang. Gott macht weiter mit diesen Geschöpfen. Gott macht immer weiter. Nach jedem Gericht macht er weiter. Nach jeder Not, nach jedem Elend. Zum Beispiel die Leute von der Sintflut. Da begegnet uns auf einmal im ersten Petrusbrief die sogenannte Hadespredigt Jesu. In 1. Petrus 3, Vers 19 und 1. Petrus 4, Vers 6. 1. Petrus 3, Vers 19. In dem Geiste der Lebendigmachung, ist Jesus hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete. Geister. Geister muss nicht unbedingt die Geisterwelt im Sinne von Engel oder Dämonen bedeuten, sondern Geister können auch Menschen genannt werden, die gestorben sind, die beim Herrn sind und die Auferstehung noch nicht haben. Die Geister der vollendeten Gerechten, heißt es einmal im Hebräerbrief. Die Geister der vollendeten Gerechten. Ich denke bei diesen Geistern im Gefängnis durchaus an die Menschen des Sintflutgerichts, wie es dann auch bestätigt wird, ein Kapitel später in 1. Petrus 4, 6. Denn dazu ist auch Toten gute Botschaft, wörtlich Evangelium, verkündigt worden, damit sie zwar dem Menschen gemäß, also Menschen sind ja gemeint, nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geiste leben möchten. Jesus hat nach seinem Kreuzesleiden diesen Leuten, diesen Menschen sein Heil geheroldet. Es ist also nicht aus mit diesen Leuten, es geht weiter, es geht weiter. Und wie ist es mit Sodom und Gomorra? Da geht es auch weiter. Da ist nicht alles aus bei jedem Feuerblitz in 1. Mose 19. Es geht weiter, es geht weiter. Der Herr Jesus deutet es an in Matthäus 11. Der Herr Jesus deutet es an, als er dort vergleicht Kapernaum mit Sodom. Er hat in Kapernaum Wundertaten getan, aber sie glaubten nicht. Die in Sodom, die hätten das Heil angenommen, die wären umgekehrt, die hätten Buße getan. Buddha Gaya hat schon in seinem Buch Ewiges Gericht und Allversöhnung, was immer noch lieferbar ist, was da vorne noch auf dem Tisch liegt, denke ich, Buddha Gaya hat darauf hingewiesen, dass es doch sehr eigenartig wäre. Was gibt das für ein Bild von einem Gott, wenn er seinen Sohn schickt nach Kapernaum, um Wunder zu tun, und er weiß im Voraus, die kehren nicht um, aber er schickt ihn zu denen nicht, die umgekehrt wären, obwohl er weiß, die wären umgekehrt. Was gibt das für ein unmögliches Gottesbild? So ist Gott nicht, und deshalb geht es auch mit Sodom weiter. Und so sagt der Herr Jesus in Matthäus 11, 23, 24, und du Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bis zum Totenreich wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Denn doch, ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglich her ergehen am Tage des Gerichts als dir. Dies eine Wort erträglich her, das spricht Bände. Es gibt Abstufungen im Gericht wie in der Herrlichkeit. Es wird Sodom erträglicher gehen als Kapernaum. Und wie erträglich, das steht in Ezekiel 16 nachzulesen. Arthur Muhl, der musste immer so fein schmunzeln, wenn er sagte, hier an dieser Stelle redet das Alte Testament deutlicher als das Neue, was das Erträgliche betrifft von Sodom und Gomorra. Da haben wir Ezekiel 16. In Ezekiel 16 macht Gott etwas, was wir besser nicht machen. Davon möchte ich warnen, dass wir als Menschen nun die einzelnen Sünden der Sünder taxieren und dass wir anfangen zu sagen, die ist noch schlimmer wie die und die ist erst recht schlimm und die ist ganz schlimm und der da und die da. Das lassen wir besser, aber Gott kann sich das leisten, er der ein unfehlbares Urteil hat. Er vergleicht in Ezekiel 16 Sodom und Samaria und Jerusalem. Wer ist die schlimmste Sünderin? Jerusalem ist die schlimmste Sünderin. Und ihr wird alles vergeben nach dem letzten Vers. Du wirst dich schämen, du wirst den Mund nicht mehr aufmachen. Ich werde dir alles vergeben. Darin liegt ein gewisser Trost für die etwas kleineren Sünderinnen Samaria und Sodom, wenn Gott der Größeren alles vergibt. Ezekiel 16, 53 bis 55. Und ich werde ihr Geschick, das Geschick Sodoms und ihrer Töchter, Tochterstädte, Vororte, und das Geschick Samarias und ihrer Töchter wenden. Und ich wende dein Geschick in ihrer Mitte, damit du deine Schmach trägst und dich all dessen schämst, was du getan hast, wodurch du sie tröstest. Ja, wenn die Leute von Sodom sehen, die Jerusalemer waren noch schlimmer. Gott hat ihnen alles vergeben. Ist da nicht auch Hoffnung für uns? Und deine Schwestern, Sodom und ihre Töchter, werden in ihren früheren Zustand zurückkehren. Und Samaria und ihre Töchter werden in ihren früheren Zustand zurückkehren. Und auch du und deine Töchter, ihr werdet in euren früheren Zustand zurückkehren. Bitte, das ist kein Beleg für eine allgemeine Wiederverkörperungslehre, was ein großer Irrtum und Irrlehre ist. Aber Gott kann natürlich auch Menschen wieder zurückführen in einen früheren Stand. Auch solche Auferstehungen gibt es. Ströter hat das auch betont, Professor Ströter, dass man doch auch dafür einen Blick hat, dass es Auferstehungen in verschiedenen Arten gibt. Denn die Leute von Sodom, die kann ja nun der Herr nach ihrem früheren Lasterleben nicht wiederkehren lassen in strahlender Geistleiblichkeit wie die Glieder des Leibes, sondern die kommen auf andere Weise. Aber sie kehren zurück, und wenn sie in den Tagen Jesu bereits Buße getan hätten, wenn sie die Möglichkeit bekommen hätten, dann werden sie es, wenn sie wiederkommen, erst recht tun. Ich wollte damit nur darauf hinweisen, bei Gott heißt es nie, ja, alles aus, sondern es geht weiter, und wenn wir damit auch nicht alles Schwere erklären können, Gott macht weiter, nie ist alles aus, nie sagt er, ja, tut mir leid, euer Dickkopf hat halt doch gesiegt, meine Möglichkeiten sind am Ende, wenn ihr nicht wollt. Gott macht weiter, bis dass er sein wird, alles in allen. Und das ist etwas, worüber wir getröstet sein dürfen, auch angesichts alles Schweren, das scheinbar mit der Liebe Gottes nicht zu vereinbaren ist. Amen.